Der Krimosch Galinde, ihr Mann. Also in Ulfa haben wir Hausnamen. Und wir sind die Krimosch. Warum auch immer, Krimosch heißt Krämer. Irgendwann hatten die mal ein Geschäft. Also im Dorf kennen sie mich nicht, außer Krimosch Galinde, ihr Mann. So, mal gucken, ob die Technik funktioniert. Das ist ja immer so ein bisschen spannend. Ja, wir sind ja schon da. Ich wollte heute mal über den Blinden mit Durchblick was sagen. Wo sind wir denn jetzt hier? Da wollte ich aber nicht hin. Die Scheißtechnik. Also, wir schaffen das schon. Der Blinde mit Durchblick. Warum ich auf diese Idee komme, über die Geschichte was zu sagen, ich habe einen Grund dafür, und der ist im Sommer dieses Jahres gewesen. Da hat meine Schwiegertochter und mein Sohn, die haben einen Kinderchor in Laudenbach, Bergstraße, bei Heppenheim, Vettelheim. Und die machen den schon lange, den Kinderchor, und machen immer so ein Musical. Im Sommer und zu Weihnachten. Und diesmal hatten sie den Bartimäus. Und das Mädel, das den Bartimäus gespielt hat, war so etwa 16 Jahre alt und hat also nach meiner Ansicht das wunderbar gemacht. So hilflos, wie sie daherkam, so zögerlich, wie sie sich gesetzt hat, und beim Aufstehen musste man ihr helfen. Ich habe sie dann nachher gefragt, dann sagt sie, ja, ich habe MS und habe gerade einen Schub und kann vom Hals nach unten gar nichts fühlen. Ich habe gesagt, na dann schrei mal zu Jesus. Aber da kam ich dann auf den Gedanken, mal über den Bartimäus zu predigen. Ich will Ihnen jetzt die Geschichte mal ein bisschen anders vorlesen, zusammen mit ein paar Bildern von Kees de Kort. Wer Kinder und Enkel hat, früher, heute vielleicht nimmer so, aber die Bilder sind eigentlich bekannt. Jesus kam nach Jericho und er ging aus Jericho weg, er, seine Jünger und eine große Menge. Da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der wird nur im Markus-Evangelium so genannt. Bei Lukas eben haben wir den Namen nicht gehört. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er forschte nach, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth geht vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Das Bild gefällt mir am besten, mit dem roten Kopf da. Jesus aber blieb stehen und er ließ ihn zu sich rufen. Was willst du, dass ich dir tun soll, Herr, dass ich sehen kann? Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und er wurde sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Jericho ist ja die Palmenstadt, liegt etwa 20 Kilometer weg von Jerusalem im Jordantal. Das ist die tiefste Stadt der Welt, 250 oder so ähnlich Meter unter dem Meeresspiegel. Also wenn da mal Überschwemmung käme. Es ist eine alte Stadt. Jesus geht durch Jericho. Wir kennen die Geschichte von dem kleinen Mann, der da auf den Baum steigt, den Zachäus, das war auch in Jericho. Aber Jesus war wahrscheinlich öfters mal in Jericho, nicht nur einmal. Und diesmal heißt es, Jesus kam nach Jericho und er ging aus der Jericho weg. Er ist also auf der Weiterwanderung nach Jerusalem. 4-5 Stunden, wenn einem keiner aufhält, 20 Kilometer. Und er wird wahrscheinlich nie wieder nach Jericho kommen, denn im selben Kapitel spricht er von seinem Leiden und Sterben, er wird gekreuzigt werden, er ist auf dem Weg ans Kreuz. Da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Bar heißt Sohn und Timäus ist der Name von seinem Vater. Er ist der Sohn seines Vaters, also Bartimäus. Und Timäus heißt eigentlich geehrt. Aber das ist sowas mit den Namen, nicht? Da heißt einer geehrt und was macht er? Bettelt. Sitzt am Wegrand. Weiß nicht, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ob da viel geehrt war, weiß ich nicht. Aber mit den Namen ist das sowieso so ein Ding. Wir haben in Ulfa, da in unserer Gemeinschaft, 5 Helmuts. Und Helmut heißt ja eigentlich mutig, nicht? Und der eine, der war letztens ganz verzagt. Oder die andere Frau, die heißt Renate. Wissen Sie, was Renate heißt auf Deutsch? Die hat auch keine Ahnung, denn die ist noch nicht wiedergeboren. Renate heißt die Wiedergeborene. Und dann gibt es einen, der heißt mit Nachnamen Stark und liegt im Krankenhaus und ganz schwach. Ne? Und hier steht einer auf der Kanzel, der heißt Ernst und macht gerne mal einen Spaß. Also mit den Namen, das ist sowas, nicht? Bartimäus, Sohn des Geehrten. Ich glaube nicht, dass er sehr geehrt war. Aber er war ja auch nur der Sohn des Geehrten, nicht? Also nicht der Geehrte selber. Ich denke, viel Ehre hat man Bartimäus nicht entgegengebracht. Was soll man auch schon einen blinden Bettler ehren? Ob Bartimäus inzwischen den Weg zu seiner Bettelstelle selber gefunden hat, ich weiß es nicht, oder ob man ihn führen musste. Aber wenn man schon so lange bettelt wie er, ich schätze mal, er ist schon lange blind, da wird er das schon gekonnt haben. Man kann ja die Schritte zählen, nicht von der Haustür bis zur nächsten Ecke und dann abbiegen. Und vielleicht hat er hat ja einen Stock, nicht ganz so lang wie der bei den Blinden in Marburg, aber er wird sich schon geholfen haben. Und dann sitzt er da an seiner Bettelstelle. Wahrscheinlich immer die gleiche Stelle. Kurz hinterm Tor, irgendwo, wo viele Leute vorbeikommen. Und wenn dann, ja, wenn er dann Schritte hörte, er hat ja nichts gesehen, nicht? Dann hat er wahrscheinlich sich bemerkbar gemacht. Eine milde Gabe für einen armen Bettler und manchmal kam was, manchmal kam nichts. Können Sie sich das vorstellen, immer so ein Wechselgebad der Gefühle, nicht? Zwischen Hoffnung, da kommt jemand. Es könnte ja sein, er gibt mir was, nicht? Aber an einem Blinden kann man sehr leicht vorbeigehen. Blinde Bettler. Und dann wieder die Enttäuschung. Es gab nichts. Ab und zu wird es auch mal in seiner Schale geklappert haben. Und dann hat er sich bedankt und hat gesagt, Gott segne dich und dann hat er gefühlt, was ist es denn, ein Groschen oder ein Euro oder wie viel? Wenn es viel war, hat er es wahrscheinlich in die Hosentasche gesteckt. Denn das Liegenlassen ist immer so eine Sache, nicht? Kann ja auch einer zugreifen, Blinder sieht ja nicht alles. Aber ein bisschen was musste schon drin liegen, damit andere ermutigt werden, auch was zu geben. Bartimäus, wo sitzt er? Am Weg. Am Wegrand. Ein Leben am Wegrand. Was findet man normalerweise so am Wegrand? Das, was die Leute wegwerfen, ne? Abfall. Heute nicht mehr so schlimm wie vor 30 Jahren, aber ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, als so ein bisschen verlassen, weggeworfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er ja auch ein ganz fröhlicher von Natur aus, aber ist kein schönes Leben. Er heißt Sohn des Geehrten. Eigentlich hätte man ihm einen neuen Namen geben müssen. Der Hilflose. der hilflose Bettler. Aber an diesem Tag war ein besonderer Tag. Er hört also viele Schritte, er hört eine ganze Menge Leute und er kann die Schritte gar nicht mehr alle zählen. Er weiß nicht mehr, wie viele es sind. Und dann heißt es, er forschte nach. In der Übersetzung war was von neugierig gefragt, nicht? Also das gefällt mir hier besser. Er forschte nach, was das denn wäre. So viel Leute. Wahrscheinlich hat er gehofft, heute gibt es viel, nicht? Also vielleicht kriege ich heute das, was ich sonst an 3-4 Tagen kriege in meine Schale. Hoffnung. Und dann wird ihm gesagt, Jesus von Nazareth geht vorbei. Er fragt nach und die Antwort heißt, Jesus von Nazareth geht vorbei, nicht? Also hält nicht an oder unterhält sich mit dir oder interessiert sich für dich, sondern geht vorbei. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Ich weiß nun nicht, was Bartimäus von Jesus gewusst hat. Neues Testament gab es damals noch nicht. Ob er gehört hat, dass Jesus Wunder tun kann, ob er gehört hat, dass er Aussätzige geheilt hat, war ihm vielleicht zu Ohren gekommen, dass er Gelähmte geheilt hat, oder hat er vielleicht sogar die Geschichte gehört von dem Blinden, wo Jesus da aus Erde und Speichel so einen Brei macht, dem Blinden auf die Augen schmiert und ihn dann zu dem Teich schickt. Und er soll sich waschen und anschließend konnte der sehen. Ich weiß also nicht, was Bartimäus von Jesus wusste. Aber es ist interessant. Er glaubt etwas. Und in demselben Kapitel, im Markus und auch im Lukas-Evangelium, steht die sogenannte dritte Leidensankündigung. Und die müssen wir jetzt mal, muss ich Ihnen mal vorlesen. Jesus nahm zu sich die 12, also ein Privatgespräch mit seinen Jüngern, sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben steht durch die Propheten von dem Menschensohn, also von mir, von Jesus. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nichts. Die waren blind. Das, was Jesus ihnen sagt, keine Ahnung. Was will der bloß? Sie haben es nicht verstanden. Und unser blinder Bettler, der hat anscheinend den Durchblick. Denn was ruft er denn? Was hatten sie ihm gesagt? Wer kommt vorüber? Jesus von Nazareth. Und was ruft er? Nicht Jesus von Nazareth, ruft er nicht, sondern Jesus, du Sohn Davids. Und das heißt im Grunde genommen gar nichts anderes als Jesus, du Messias. Jesus, du verheißener Erretter. Jesus, du Erlöser. Er übersetzt das im Glauben und ruft, Jesus, du Sohn Davids. Erbarm dich über mich. Er schreit nicht Jesus von Nazareth. Er schreit auch nicht Jesus, du Wunderheiler. Er schreit auch nicht irgendetwas, sondern Jesus, du Erlöser. Jesus, du Messias. Jesus, du Sohn Gottes im Grunde genommen. Erbarm dich über mich. Er ruft im Glauben. Und das heißt, er hat verstanden, dieser Mann, der hier vorübergeht, ist der Erlöser, ist der Erretter, ist der Messias, ist der verheißene Messias Gottes. Und dann ruft er noch etwas, und das ist auch sehr wichtig. Erbarm dich meiner, In Ihrer Übersetzung hieß es, hilf mir. Ist auch korrekt. Aber da steht wirklich Erbarmen. Jesus, erbarme dich über mich. Einer, der um Erbarmen ruft, hat nichts zu bieten. Es ist in derselben Geschichte in Lukas 18 und in Markus 10 die Geschichte vom reichen Jüngling, die kennen wir ja auch, nicht? Der kommt gelaufen, kniet sich in Staub, hebt die Hände, grüßt Jesus sehr höflich und sagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Der wollte was tun. Der sah seine Möglichkeiten, nicht? Was mache ich? Was soll ich tun? Jesus sagt, halt die Gebote und so weiter und so fort. Und das, was Jesus ja am Schluss sagt, das macht er nicht. Aber er fragt nach etwas, was er tun kann. Er will was leisten, er will was bieten. Er ist ja auch ein reicher Mann. Er ist ja ein Adliger. Aber hier ist einer, der hat nichts. Ein blinder Bettler. Ein Hilfloser. Erbarm dich meiner. So ähnlich, und die Geschichte steht auch im gleichen Kapitel, der Zöllner im Tempel, nicht? Wir wissen, der stand von ferne, der traute sich gar nicht nach vorne, schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Der andere, der betete mit hocherhobenen Händen, was er für ein guter Kerl war und wie oft er seinen Zehnten gab von allem. Und Jesus sagt, der um Erbarmen rief, der ging gerechtfertigt nach Hause. Also das hat er auch begriffen. Er hat zwei Dinge begriffen. Jesus ist der Messias, Jesus kann helfen und ich brauche Erbarmen. Gut, wenn wir das begriffen haben, nicht? Erbarm dich. Und dann ist schon interessant, da schreit jemand um Erbarmen. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Das ärgert die irgendwie oder stört die, ich weiß es nicht. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Sei still, halt den Mund, vielleicht waren sie noch grober, halt's Maul, stör Jesus nicht. Wenn jemand um Erbarmen schreit, gibt es immer welche, die dagegen sind. Es kann in der eigenen Verwandtschaft sein. Wir haben das jetzt auch im Dorf. Da ist eine Frau zum Glauben gekommen und freut sich über das Erbarmen Jesu und die eigene Verwandtschaft, die faucht dagegen. Das ist schon interessant, nicht? Die freuen sich nicht. Das ist wie so ein Stachel. Sei still. Das können die eigenen Verwandten, die Nachbarn sein. Und dann sagen sie, gehst du auch in die Stadtmission? Gehst du auch in die Brückebach? Bei uns bei der Ilfer, Brückebach. Gehst du auch zu der Fromme? Was, du gehst doch nicht zu der Fromme? Da ist man dagegen, nicht? Warum auch immer. Eigentlich ist man gegen Jesus, nicht? Aber den kann man nicht erwischen, also geht es gegen uns. Und interessant ist das, dass das ja Leute sind, die Jesus vorangehen. Es sind also Nachfolger Jesu, die nicht mehr nachfolgen, sondern vorweglaufen. Wenn Jesus Jünger gerufen hat, was hat er denn gesagt? Folge mir nach, hinter mich. Und was machen die? Vorneweg. Und wer Jesus vorauseilt, weiß nicht mehr, was Jesus will. Er denkt, er weiß es. Die wollten Jesus wahrscheinlich schützen oder so irgendwas. Aber sie liegen völlig falsch. Nachfolger, die Jesus vorauseilen, gibt es auch. Es gibt auch Nachfolger, die von ferne nachfolgen. Kennt ihr den auch? Petrus aber folgte Jesus von ferne. War nicht mehr dicht dran. Weit weg. Und was hat er dann gemacht? Dreimal verleugnet. Wie gut, dass unser blinder Bettler sich nicht beirren lässt. Er schrie noch viel mehr. Und er schrie, weil er in Jesus die einzige Chance sah. Und Jesus wird auch nicht mehr vorbeikommen. Eine zweite Chance wird es gar nicht geben. Jesus war seine einzige Rettung. Und Bartimäus schrie, bis er einen roten Kopf bekam. Ich finde das Bild klasse. Er schrie noch viel mehr. Er schrie, nicht um eine Spende zu kriegen, nicht? Er schrie, weil Jesus seine einzige Hoffnung war. Jesus, der Sohn Davids. Ich würde gern euch ermutigen, auch so zu schreien. Denn Jesus ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Erbarmen ist die einzige Chance für uns. Gnade ist das Einzige, was uns in den Himmel bringt. Lasst uns so zu Jesus rufen. Und Jesus blieb stehen. Er hob den Finger hier auf dem Bild. Da ist doch was. Hab ich da was gehört? Einen Schrei um Erbarmen. Den überhört Jesus nicht. Den kann Jesus eigentlich gar nicht überhören. In meiner Thai-Bibel, ich war ja viele Jahre in Thailand und fliege am 14. November auch wieder hin. Es ist mein Heimatland. In meiner Thai-Bibel steht drei Worte hintereinander. Pa Jesu, Jut, Jün, Ju. Das sind drei Worte, die eigentlich das Gleiche aussagen. Er hörte auf zu gehen. Er blieb stehen und er stand. Also wie wenn man eine Handbremse gezogen hätte, nicht? Er blieb einfach stehen. Warum? Er hatte einen Ruf um Erbarmen gehört. Er blieb stehen. Ich denke mal, manche von Ihnen werden das Lied kennen, Gehe nicht vorbei, o Heiland. Kennen Sie das? Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du andern Gnad erweisest. Gehe nicht vorbei, uralt, nicht? Aber irgendwas stimmt an dem Lied nicht so ganz. Jesus geht nicht vorbei, wenn jemand um Erbarmen ruft. Jo, und dann ließ er ihn zu sich rufen. Die drei gucke hier so ein bisschen bedöppelt. Das hatten sie eigentlich nicht erwartet. Sie wollten Jesus eigentlich schützen. Sie wollten ihm eine Ruhe gönnen. Der König von Israel muss sich ja nicht um jeden Bettler kümmern, aber Jesus nimmt sich Zeit. Und sie sagen, geh hin. Er ruft dich. Was macht dann unser Bettler? Bei Markus steht das. Da warf er seinen Mantel von sich und den Stock hat er anscheinend auch liegen gelassen und das ganze Geld auch. Er sprang auf und kam zu Jesus. Er hat den ganzen Ballast liegen gelassen. Und ich denke, das hat was mit zu Jesus kommen auch zu tun. Wer zu Jesus kommen möchte, muss den Ballast liegen lassen oder abgeben. Es steht im Petrusbrief mal so, legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, alle Neid, alles böses Reden, legt es ab. In meiner Thai-Bibel heißt es, werft weg. Ist noch ein bisschen besser als ablegen, nicht? Was ich ablege, kann ich auch wieder aufnehmen. Aber wegwerfen ist fort. Er warf seinen Mantel von sich. Er hat es eilig. Er will die Gelegenheit nutzen. Jetzt ist Zeit. Heute, wo er Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und dann sagt Jesus etwas zu ihm, was mich schon ein bisschen verwundert. Was willst du, dass ich dir tun soll? Warum verwundert mich das denn? Weiß denn Jesus nicht, was der will? Der die Herzen von Ferne erkennt und weiß, was die Menschen denken, weiß der denn nicht, was unser Bettler will? Er, der die Gedanken der Menschen von ferne kennt, fragt, was willst du, was kann ich für dich tun? Sag mir deines Herzens Wunsch. Obwohl er ihn genau weiß, er kennt ihn. Hier haben wir ein ganz starkes Argument fürs Beten. Und manchmal fragt man sich ja auch, warum soll ich denn, Jesus weiß das doch, nicht? Er weiß doch, wie es meinem Sohn geht, der immer noch nicht gläubig ist. Er weiß doch, wie es meinem Mann geht, den ich so gerne auch mitnehmen würde in die Stunde. Jesus kennt doch. Und ich habe es ihm doch schon 100-mal gesagt. Aber Jesus möchte anscheinend aus unserem Mund hören, was wir von ihm erwarten. Ein starkes Argument fürs Beten. Natürlich weiß Jesus, was Bartimäus möchte. Aber er will es von ihm hören, aus seinem Mund. Und was hat er gesagt? Da muss ich nochmal zurückgehen. Herr, ich möchte sehen können. Herr, ich möchte, dass mein eigentliches Problem gelöst wird. Er hätte ja auch sagen können, Herr, ich möchte im Lotto gewinnen. Ein reicher Blinder ist vielleicht immer noch besser als ein armer Sehender. Ich weiß es ja nicht. Nein, sein Problem waren seine Augen. Sein Problem war, er konnte nicht sehen. Er nennt Jesus nicht irgendwas. Er nennt ihm sein Problem. Und das erwartet Jesus eigentlich von uns. Immer nur beten, lieber Gott, vielen Dank für das gute Essen, segne es uns bitte, Amen, ist nicht ganz genug. Nicht? Irgendwann muss man mal über das eigentliche Problem reden. Herr, ich möchte so gerne sehen. Ich weiß nicht, was wir, es ist ja sowas wie ein Blankoscheck, was Jesus hier macht. Nicht? Was willst du? Wünsch dir was, so wie im Märchen. Hast einen Wunsch frei. Ich gebe dir, was du dir wünschst. Wünsch dir was. Ich weiß nicht, was wir uns wünschen würden. Frieden in der Familie oder ich habe keine Ahnung. Dass es in der Ehe wieder stimmt. Wir dürfen es sagen. Das eigentliche Problem nennen. Und der Bartimäus, der rechnet damit, dass Jesus ihm helfen kann. Ich weiß nicht, wie bei wie vielen Ärzten der schon war, die ihm nicht helfen konnten. Aber hier in diesem Fall, er weiß genau, er denkt groß von Gott. Was willst du? Was darf ich dir tun? Nenn mir deinen Wunsch. Es war mal ein Waisenhausvater und der Winter war sehr kalt und seine Kinder haben gefroren, er hatte nicht genug Wolldecken für alle und dann kam so ein reicher Gönner, der schon immer mal eine große Spende gemacht hatte und fragte ihn, was willst du, was ich dir tun soll, nicht? Also so, wünsch dir was. Und da hat er gesagt, ich wünsche mir 10 Wolldecken. Da hat der Mann gesagt, die sollst du haben. Aber weißt du was? Du kannst nicht bitten. Hättest du gesagt, ich will eine Zentralheizung, hättest du die auch gekriegt. Und ich glaube, das ist manchmal unser Problem. Wir bitten so bescheiden. Wir sind ja auch fromm und da müssen wir bescheiden sein, nicht? Aber der Paulus ist manchmal gar nicht so bescheiden. Allen Segen erwartet er für uns. Alle Weisheit. Mein Freund Kampan in Thailand, mit dem ich jetzt schon 40 oder mehr Jahre zusammenarbeite, der hat mal über diesen Text gepredigt und hat gesagt, wir machen Gott eigentlich viel Probleme, weil wir so kleine Dinge bitten. Jetzt muss er die großen Pakete durch die Engel alle umpacken lassen in kleine Päckchen. Ist mir hängen geblieben. Ja, unser blinder Bettler. Sei sehend. sei sehend. Das ist ein Machtwort Jesu. Und solche Machtworte, das sind Schöpfungsworte. Da werden aus blinden Augen auf einmal sehende Augen. Da werden aus lahmen Gliedern, die eigentlich gar nicht gehen können, weil sie eigentlich nicht mehr in der Lage sind zu gehen, werden auf einmal Leute, die laufen können. Aus einem Toten, der schon 4 Tage im Grab gelegen hat, wie hat er geheißen? Lazarus. Jesus spricht ein Machtwort. Komm heraus. Und was macht er? Der Tote kommt heraus. Ich frage mich immer, wie? Der war gebunden an Händen und Füßen mit Leinentüchern. Wie der rausgehüpft ist, ich weiß es nicht. Aber er kam heraus. Selbst die Toten hören Machtworte Jesu. Und wenn Jesus sagt, schweig und verstumme, und mit dem Sturm redet und den Wellen, dann passiert das. Und wenn er sagt, fahre aus, dann geht der Geist. Das ist Jesus. Und wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ist das auch ein Machtwort. Und sie waren ihm vergeben. Und anschließend hat er gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Und dann war er geheilt. Auch ein Machtwort. Hier spricht Jesus ein Machtwort. Er ist nun mal der Schöpfer. Die Welt ist geschaffen durch ihn. Durch das Wort. Und er ist das Wort. Sei sehend. Und dann hängt er noch an, dein Glaube hat dir geholfen. Ich habe den Eindruck, das ist mehr wirklich so ein Anhängsel. Der ist nicht geheilt worden, weil er einen riesen Glauben gehabt hätte. Was hat er denn geglaubt? Er hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist und dass Jesus helfen kann. Und der andere hat gesagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und sein Sohn ist trotzdem geheilt worden. Und wie groß muss denn unser Glaube sein, damit wir geheilt werden? Jesus sagt, ein Senfkorn großer Glaube reicht. Ich denke mal, der Mann hat nur begriffen, Jesus ist der Heiland. Das reicht. Er hat nicht an Wunder glauben müssen, sondern an den, der Wunder tut. An den Herrn. Und er wurde sehend. Was meinen Sie, war das Erste, was er gesehen hat? Jesus. Er stand ihm ja gegenüber, nicht? Und ich denke mal, das ist mit das Schönste. Ich freue mich drauf. Sie kennen das Lied, nicht? Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die oberen Gassen ziehe ein, dann wird das Schauen meines Heilands allein. Wie geht's weiter? Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn er nun mich sein Angesicht seh, wenn frei von weh, ich sein Angesicht sehe. Darauf gehen wir zu, nicht? Das Geld ist nicht mehr wichtig. Ob er den Mantel noch geholt hat, ich weiß es nicht. Hier steht, er folgte Jesus nach. Das ist das Neue. Das ist das Wichtige. Und was macht er noch? Er preist Gott. Er hat aber auch allen Grund dazu. Er pries Gott. Und was ist das Ergebnis? Und das finde ich so schön. Alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wenn das bei uns auch so wäre, nicht? Leute, die uns sehen, wie wir Jesus nachfolgen, ihn loben, ihn ehren, wenn die dann auch anfangen würden, Gott zu loben, das wäre was Feines. Man kann es nicht machen, aber man kann dafür beten. Amen. Ich bin fertig.